Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monis Motivklingel. Wir sind jetzt angekommen bei Folge 67. Und obwohl zwischen dieser Folge und der letzten Folge ein gutes Jahr liegt, kann ich rückblickend sagen, es ist viel passiert in diesem einen Jahr, auch fotografisch. Manche Dinge scheinen sich aber irgendwie nie zu ändern. Und es ist viel passiert betrifft, kann ich sagen, dass ich im letzten Jahr eigentlich vergleichsweise viel fotografiert habe und durchaus auch das ein oder andere gemacht habe, was mir sehr, sehr gut gefällt und wo mir das Ergebnis sehr zusagt. Wer mich gut kennt, weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. In der Regel bin ich immer erstmal super unzufrieden, wenn ich mit meinem Material wiederkomme. Ja, aber Dinge, die sich nie ändern, sind unter anderem, dass ich schon wieder eine defekte Kamera habe und das ist auch schon wieder die Pentax 6-7. Fragt mich nicht, ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Auf jeden Fall habe ich erneut einen Transportschaden in der Kamera. Der ist nicht ganz so schlimm wie beim letzten Mal, führt aber dazu, dass ich eine Rolle Film nie vollständig nutzen kann, sondern dass zur Unzeit dann Transport und Zähler blockieren. Und so habe ich die Kamera dann gerade wieder eingepackt in sehr viel Luftpolsterfolie und wieder an den Reparaturservice meines Vertrauens geschickt, in der Hoffnung, dass sie nochmal hinkriegen. Denn die letzte Reparatur war schon recht kostspielig und wenn sich das jetzt häuft, dann muss ich ganz einfach sagen, dass sich das halt für den Body nicht mehr lohnt. Das heißt, sie hat jetzt eine quasi letzte Chance. Ich hoffe, dass ich jetzt heute oder morgen den Kostenvoranschlag vom Reparaturservice bekomme und dann werde ich sehen, ob ich sie nochmal reparieren lasse oder ob ich versuche, mir ein neues, altes Gehäuse für die 6-7 anzuschaffen. Es gibt ja einen Service in den USA oder beziehungsweise einen Händler in den USA, der mit gebrauchtem Fotoequipment handelt und das ist keh.com und was sehr, sehr angenehm ist, ist, dass die auch die Sachen grundsätzlich warten, bevor sie rausgeben und ein klares Rating geben. Ist das jetzt eine Kamera in einem oder ein Objektiv in einem exzellenten, exzellent plus, so gut wie neu oder vielleicht auch nur in einem funktionsfähigen Zustand? Also das wird sehr, sehr klar einkategorisiert und dann weiß man, woran man ist. Und ich habe dort schon häufiger gebrauchtes Material geshoppt. Es lohnt sich in der Regel auch, wenn man den Zoll hinzurechnet, den man natürlich immer bezahlen muss, wenn es aus den USA kommt. Und was von dort kommt, ist halt durchgesehen und immer in einem hervorragenden Zustand, was die Funktionalität betrifft. Ja, jetzt wollen wir mal sehen, ob meine alte 6-7 bei mir bleiben darf oder ob ich sie dann irgendwann in die Vitrine stelle und mir eine neue alte besorge. Also das zu den Dingen, die sich nie ändern. Und dann gibt es auch noch ein paar Dinge, die sich nie ändern und das ist die Art und Weise, wie ich durch meinen fotografischen Prozess gehe oder durch den kreativen Prozess. Und da gibt es einfach Bereiche, die sehr, sehr viel mehr Liebe abbekommen als andere. Und es gibt so ein paar Ecken, an denen ich grundsätzlich meinen Allerwertesten nicht hochbekomme. Und diese Tatsache ist der Auslöser gewesen für das heute doch etwas philosophische Thema, das ich mir vorgeknöpft habe. Aber es hat tatsächlich einen sehr praktischen Hintergrund und auch sehr praktische Auswirkungen. Ich habe mir heute mal wieder eine der Todsünden rausgesucht, quasi anlassbezogen und möchte mir mal ein bisschen angucken, was die eigentlich mit Fotografie im Allgemeinen und kreativen Prozessen zu tun hat. Heute geht es um Luxuria, die Wollust. Wollust, was ist das eigentlich und was hat die eigentlich mit kreativen Prozessen und damit mit Fotografie zu tun? Ich taste mich mal ran vom scheinbar ganz Offensichtlichen zum weniger Offensichtlichen. Und die meisten von uns, Hand aufs Herz, denken bei der Todsünde Wollust wahrscheinlich zuerst an so Dinge wie sexuelle Handlungen, sexuelle Fantasien, viel nackte Haut und vielleicht auch die Darstellung von primären Geschlechtsorganen. Und in Bezug auf Fotografie natürlich wahrscheinlich in allererster Linie mal an die Darstellung nackter Menschen und vermutlich da dann hauptsächlich an die Darstellung nackter Frauen oder wie ein entfernter Bekannter mal so treffend ausdrückte, an Arsch- und Tittenbilder. Mir gingen ehrlich gesagt genau diese Bilder durch den Kopf. Ich bin auch nur ein Mensch und auch interessanterweise, obwohl ich eine Frau bin, halt auch Bilder von nackten Frauen, vielleicht weil ich die einfach häufiger sehe als Bilder von nackten Männern. Und somit ist Wollust was, was wir in der Regel, genau wie das Gegenteil davon, mit fleischlichen Begierden gleichsetzen. Bei Wollust hat man sie und in der Keuschheit hat man sie eher nicht oder man verkneift sie sich halt. Genauer betrachtet stellt sich aber raus, dass selbst bei den alten Heiligen und Weisen der Religion dieser Aspekt der Wollust nur einen kleinen Teil des Spektrums ausgemacht hat. Also das war deutlich vielfältiger. Und einen ganz guten Zugang zur Wollust bekommt man, wenn man mal überlegt oder wie in meinem Fall halt auch mal nachschlägt, was sie eigentlich nicht ist. Und zwar, wenn man sich mal mit dem Gegenkonzept beschäftigt, mit der Keuschheit. Und wenn ich an keusch denke, dann geht mir zuerst mal sowas durch den Kopf wie brav oder zugeknöpft oder vielleicht auch ein Hauch von verklemmt. Ganz genau hingeschaut ist das Wort keusch aber viel interessanter und sehr, sehr, sehr viel vielschichtiger, als ich eigentlich dachte. Das deutsche Wort keusch kommt nämlich vom mittelhochdeutschen Begriff kiusche und der wiederum kommt vom lateinischen Wort conscius oder wird davon abgeleitet. Und conscius heißt mitwissend oder auch eingeweiht oder auch bewusst. Und nach meinem vorherigen Verständnis von keusch konnte ich mir ehrlich gesagt nicht besonders viel unter keuschem Fotografieren vorstellen, außer vielleicht einen großen Bogen, um Motive mit nackter Haut zu machen. Nach dieser erweiterten Definition von Keuschheit macht das für mich im kreativen Prozess viel, viel mehr Sinn. Denn Dinge, die ich liebe, bewusst, das heißt mit Herz und Verstand zu tun, statt mich wahllos irgendwie so der Ausschweifung hinzugeben, das leuchtet mir dann eher ein. Und leuchtet mir besonders dann ein, wenn ich vorhabe, mich in dem, was ich gerne tue, auch noch weiterzuentwickeln und zu lernen. Und ich habe da mal wieder den guten alten Anselm Grün rausgezogen aus dem Hut, der sich ja mit den Todsünden im Rahmen einer Entwicklung einer Reihe von Osterpredigten mal auseinandergesetzt hat. Und der sagte, keusch ist ein Mensch, der innerlich klar ist, der ein Gespür hat für das Richtige. Unkeusch meint dann die Unklarheit. Sie trübt unser Denken und Fühlen und wir sehen uns selbst und die anderen nicht mehr klar. Wenn ich also jetzt als Fotografin in meinen Bildern eine Botschaft so klar formulieren möchte, dass sie auch im Betrachter eine Geschichte auslöst, dann tue ich gut darin, sehr klar und eindeutig zu sein. Gerade weil eine Aussage, nicht nur, wenn man sie mit visuellen Mitteln transportiert, aber dann besonders, immer auch sehr, sehr unterschiedlich ausgelegt werden kann. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war. Ich habe mal über Friedemann Schulz von Thun und das Vier-Ohren-Konzept gesprochen. Und in diesem Konzept wird relativ klar, dass eine Sachaussage halt immer eine Meinung mitgesendet, eine Bedeutung mitgesendet bekommt vom Sender. Und die reine Sachaussage, aber auch vom Empfänger der Botschaft, wieder mit Bedeutung aufgeladen wird, je nachdem, was er oder sie erlebt hat mit dem Gegenüber oder in der Vergangenheit oder was auch immer. Und so sieht man, dass es halt sehr, sehr schwer ist, eine Aussage klar zu transportieren oder möglichst wenig missverständlich. Und deshalb kann man den Begriff keusch gleich bewusst und klar im Verstand und Gefühl halt super gut auf die Bilder, die man macht und deren Aussage beziehen. Klar zu sein in dem, was man tut, also klar in Verstand und in Gefühl, macht aber nicht nur in Bezug auf die Bildaussage total viel Sinn, sondern auch, wenn man auf den kompletten Prozess einer kreativen Handlung schaut. Wenn ich mir überlege, warum wir eigentlich fotografieren, dann fallen mir in der Hauptsache zwei Gründe ein. Zum einen ist es der Reiz von Fotografie als Ausdrucksmittel und das andere das Austoben auf einer unheimlich großen technischen Spielwiese oder eine Kombination aus beidem, weil Kreativität bedeutet ja nicht unbedingt immer nur Ausdruck, sondern auch Problemlösungen und Knobeln und vielleicht interessante Mechanismen oder interessante Aufnahmetechniken zu entwickeln. Und das ganz dringende Bedürfnis, das zu tun, also sich entweder auszudrücken oder halt technisch irgendwas zu entwickeln, das hat echt das Potenzial, uns in der Fotografie ziemlich maßlos zu machen. Und das zeigt sich dann in so Symptomen wie, dass wir eine Speicherkarte nach der anderen vollballern oder im Falle unserer Analogies, wir ziehen eine Rolle Film nach dem anderen durch und haben hinterher so eine Tüte voll mit Zeug, was es zu entwickeln gilt. Und sich so richtig tief in diesem Akt des Fotografierens zu verlieren, das ist ja eigentlich auch eine Maßlosigkeit, die wirklich gut tut. Also für mich ist das ein Zustand, nach dem ich mich regelmäßig sehne, nicht nur in der Fotografie übrigens, aber auch dort. Und das gilt ja für alle möglichen kreativen Sachen. Also wenn man in der Lage ist, sich so zu vertiefen, dass man die Zeit vergisst und die Umstände vergisst und was einem vielleicht sonst im Moment so durch den Kopf spukt. Wenn man so arbeiten kann, dann macht das den Kopf frei und ist wahrscheinlich was, was einfach jeder gerne könnte. Bloß ist das irgendwie nicht so leicht und selbstverständlich, in diesen Zustand des Flows reinzufinden, also in der Fotografie zu fotografieren, ohne ständig aufs Display zu gucken und irgendwie Motive in allem zu finden, auf das man ein Auge wirft und Bild um Bild einzufangen, ohne drüber nachzudenken, was man hinterher alles an Dateien oder an Dateien anschauen und verarbeiten muss oder an Filmen entwickeln muss. Das ist eigentlich ein so erstrebenswerter Zustand, der kann doch keine Sünde sein, oder doch? Es gibt ein kleines Problem mit diesem Flow und also diesem für mich ehrlich gesagt heiligen Gral des kreativen Arbeitens. Es ist das Problem, dass dieser Flow so schwer insgesamt schon zu erreichen ist, sich oft nicht auf alle Teile des kreativen Prozesses erstrecken mag, der Sausack. Aber wenn wir uns dann mal anschauen, was so die typischen Teile eines kreativen Prozesses sind, dann ist es zum einen natürlich erstmal das Erstellen zum Beispiel eines Bildes, das Entwickeln einer Story und das Umsetzen eines Projekts, also so in diesem ersten Teil. Und das ist, glaube ich, etwas, wo es noch, ich sage vergleichsweise einfach ist, in Anführungszeichen, in diesen Flow zu kommen. Aber wenn ich auf mich selbst gucke, dann kann ich zum Beispiel sagen, dass das Entwickeln und das Scannen meiner Filme oder wenn ich digital gearbeitet habe, das Nachbearbeiten meiner digital geschossenen Bilder mitunter deutlich weniger Wollust abkriegt als der Akt des eigentlichen Bilderaufnehmens. Natürlich schwankt das, wenn ich jetzt irgendwie weiß, da sind wirklich ein paar richtige Goldschätzchen dabei, dann treibt es mich vielleicht eher ins Labor oder eher vor den Scanner. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass es mir manchmal ein Angang ist, mich an die Nachbereitung zu setzen. Und es kann durchaus passieren, dass ich nicht vor Hingebung seufze, wenn ich dann, weiß ich nicht, die Chemie in die Entwicklerdosen kippe oder vor dem Computer sitze und knallhart durchgehe, was von den Bildern einer Reise ist eigentlich wert, überhaupt aufbewahrt zu werden, was werfe ich weg und unter den Sachen, die ich aufbewahre, was davon ist eigentlich gut genug, dass ich dem noch ein bisschen mehr meiner Zeit schenke. Es ist ziemlich leicht, sich halt dem ersten Teil hinzugeben, also Bild um Bild um Bild zu machen. Und es fällt auch relativ leicht, also mir zumindest, zukünftige Projekte zu planen und schon mal dafür zu shoppen. Also für mich ist es zum Beispiel der Fall, dass ich demnächst nach Neuseeland reise und natürlich jetzt schon überlege, welche Kamera geht mit, wie verpacke ich die, wie verteile ich die auf Handgepäck und vielleicht eingechecktes Gepäck und welche Filme brauche ich und so. Also dieser erste Teil, das Projekte planen, also Projekte starten, ist in der Regel etwas, was relativ leicht fällt. Für uns alle ist es aber oft so, dass wir keinen Antrieb haben, halt hinterher, ich sag mal, den Brot- und Butterteil des Prozesses zu Ende zu bringen. Also die guten Schüsse von den schlechten zu trennen, eine Auswahl zu treffen und so weiter und so fort. Ich frage mich immer, woran das dann tatsächlich liegt. Also ich glaube, da gibt es zwei Aspekte. Das eine ist, dass wir vielleicht die Distanz zu den Bildern noch nicht haben und auch vielleicht noch gar nicht richtig beurteilen können, was gut ist und was nicht ist. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht den Eindruck hat, diesmal ist es mir überhaupt nicht geglückt, diesmal ist nichts Gutes dabei, dann fällt es uns wahrscheinlich schwer, oder was heißt uns, ich kann das von mir sagen, mir fällt es dann schwer, mich damit zu konfrontieren und tatsächlich irgendwie kritisch mit meiner Arbeit umzugehen. Denn in diesem Prozess, aus dem ich gekommen bin, aus dem Flow, da bin ich dann an Kritik und Revision auch überhaupt noch nicht interessiert. Und ich will mich eigentlich möglichst dauernd dem guten Gefühl hingeben, was zu schaffen oder was zu erschaffen. Das ist also quasi etwas, wo dann halt sich meine Maßlosigkeit oder meine Wollust hinrichtet. Und dabei habe ich im Schaffensakt im Grunde noch gar nicht alles zu Ende gebracht, weil zum Schaffen gehören halt eben zwei Dinge. Halt dieses initiale Einsammeln und am Ende das mit dem Material etwas zu tun. Vielleicht überhaupt erst das endgültige Werk daraus zu erzeugen. Und so ist es möglicherweise nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen von uns so, dass ganz, ganz viele Projekte in dem ersten Stadium stecken bleiben, der im Grunde oder ein Stadium, wo es im Grunde noch ein Entwurfsstadium ist. Also bei mir bedeutet das, es hängen noch Bilder zum Trocknen von der Leine. Die hängen da vielleicht unter Umständen auch Wochen und sammeln Staub. Andere Bilder schlummern vielleicht auf Festplatten. Und nur so die, die man mal ganz auf die Schnelle gefunden hat, haben irgendwie schon ihren Weg ins Internet gefunden und sind zum Beispiel, weiß ich nicht, zu Twitter geschoben worden oder vielleicht auch in Einzelfällen zu Flickr. Aber im Grunde ist das Projekt noch gar nicht richtig fertig und es dümpelt noch so ein bisschen vor sich hin und da lockt vielleicht schon das Nächste am Horizont. Viel konsequenter und im Sinne von Keuschheit auch viel klarer wäre es wahrscheinlich, das einmal erst komplett zu sichten, sich die Story oder das Projekt hinter all dem nochmal zu überlegen, ganz gezielt rauszusuchen, mit was man weiterarbeiten möchte und das dann zusammen en bloc zu publizieren, sei es für eine Ausstellung oder im Internet, also auf dem Blog oder auf Flickr oder auf Twitter. Weil dann könnte man die Geschichte wirklich zu Ende erzählen und ganz genau sich auch überlegen, wohin man eigentlich die Schwerpunkte setzt, wohin man das Augenmerk des Betrachters am Ende lenkt. Und das wäre den Prozess einmal von vorne nach hinten zu denken und im Optimalfall ist man hinterher halt klar. Man hat alles aussortiert, was man nicht braucht. Man hat den ganzen Müll gleich mal in die digitale Tonne geschoben. Und was überbleibt, ist eine klare Geschichte, die dazugehörigen Bilder und auch das Gefühl, was geschafft zu haben. Also für sich selber ein Anfang und ein Ende definiert zu haben. Wenn man das nicht tut, dann ist man möglicherweise schon sehr schnell in der Planung des nächsten Projekts. Sozusagen, also das Starten von Projekten ist halt immer viel einfacher. Das ist, was wir in einem anderen kreativen Umfeld auch als Startitis bezeichnen. Und dann häuft sich schon das Material fürs nächste Projekt, während das alte noch nicht fertig ist. Und das Dumme daran ist, dass es nicht nur zur Unklarheit führt, sondern es führt am Ende auch dazu, dass wir kreativ möglicherweise gar nichts mehr auf die Reihe bekommen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass so eine Anhäufung von halbfertigen Dingen sehr, sehr bremst. Dass das am Ende dazu führt, dass man überhaupt nichts mehr geregelt bekommt und überhaupt nichts mehr veröffentlicht bekommt. Und nicht nur ist das Problem, ist es nicht nur beim Veröffentlichen, sondern oft auch dann, dass es dann möglicherweise auch Spaß an dieser Tätigkeit insgesamt nimmt. Ich weiß es von anderen Fotografen und Fotografinnen, mit denen ich gesprochen habe. Ach, eigentlich will ich im Moment gar nicht wirklich fotografieren. Ich habe ja noch so viel, an dem ich noch arbeiten müsste. Meine Festplatte ist noch voll. Ich müsste eigentlich erstmal eine neue Festplatte kaufen oder aufräumen oder habe ich keine Lust zu und deshalb fotografiere ich gar nicht erst weiter. Und so wird dann aus einem angefangenen Projekt, was man auch Work in Progress oder kurz WIP nennt, irgendwann ganz schnell ein UFO, nämlich ein Unfinished Object. Und die verstecken wir dann irgendwo in unserer dunklen Ecke, in unserer Area 51 sozusagen. Ja, das fällt mir ein zu dem Thema Flow, ne, und Wollust. Also Flow ist was Tolles. Grundsätzlich, das kann man mal festhalten. Da ist Ausschweifung toll, da ist Ausschweifung super. Da macht uns das, was wir tun, massiv Spaß. Aber wir müssen halt schauen, dass wir lernen, irgendwie das auf den kompletten kreativen Prozess zu beziehen. Und es gibt auch noch einen anderen Bereich, wo ich ganz gerne zu Ausschweifung neige, ganz besonders dann, wenn ich irgendwie gerade den Hintern nicht hochkriege und eine Couch-Potato bin. Das ist zum Beispiel auch, dass ich Probleme habe zu priorisieren. Also es gibt Zeiten, da finde ich das super geil, mich mit Büchern über Kreativität im Allgemeinen irgendwie einzudecken. Oder halt tolle Fotobände und Magazine über Fotobände zu kaufen oder Magazine über kreatives Schreiben anzusammeln. Da steckt nämlich auch super viel drin, was man in anderen kreativen Disziplinen benutzen kann, also zum Beispiel in der Fotografie. Aber nur weil ich die Dinger kaufe und vielleicht auch lese, ich meine, je mehr ich davon kaufe, desto schwerer ist es, die am Ende auch alle zu lesen. Nur weil ich das Zeug habe, heißt das noch nicht, dass ich schon ein einziges Bild gemacht hätte. Und ich habe unfassbar viele Bookmarks auf spannende Blogposts oder Bookmarks auf supergeile Fotos oder interessante Tools. Ich könnte die schon mit speziellen Apps sortieren und katalogisieren. So viel ist das. Und die alle zu lesen würde vermutlich ewig dauern. Monate vielleicht. Und das wären Monate, in denen ich nicht fotografieren könnte. Also zum einen sind die Quellen toll, um mir Anregungen zu verschaffen. Zum anderen müsste ich mich allerdings regelmäßig motivieren, aus den Anregungen dann auch was zu machen. Also so ein Lesezirkel alleine ist noch nicht kreativ. Ich muss mit dem Input auch was tun. Und es ist so einfach, in der Kreativität anderer Leute zu schwelgen und sich zu überlegen, was man machen könnte. Aber dort dann zu verharren, macht mich als Fotografin kein Stück weit produktiver. Und ich glaube, ein Weg, auch aus diesem ja, vielleicht fotografischen Block dann irgendwie rauszukommen, ist es einfach auch immer mal wieder zurückzugehen auf das, was man schon hat. Also auf meine Bilder, die ich schon habe, vielleicht regelmäßig zu besuchen und mich mit denen mal kritisch auseinanderzusetzen und auch mal ganz klar zu sehen, finde ich denn eigentlich immer noch alle Bilder gut, die ich früher mal gut fand, oder sind vielleicht Bilder, die ich eigentlich für nur mittelmäßig gehalten habe, eigentlich welche, die enorm Potenzial aufweisen. Und auch nochmal zu überlegen, was war eigentlich damals, als ich das Bild gemacht habe? Was ist eigentlich da in mir vorgegangen und welche Geschichte wollte ich eigentlich erzählen? Und was würde ich vielleicht heute noch an zusätzlichen Geschichten aus den Bildern herausziehen, die ich dort habe? Also das kann sein, dass es sich lohnt, ein Bild einfach mal neu zu bearbeiten oder vielleicht auch mal Bilder zusammenzustellen, kleine Fotostrecken aus 3 bis 5 Bilder zu machen und zu überlegen, was erzählen die eigentlich? Und vielleicht liegt ja hier auch der Ausgangspunkt für neue Projekte oder zumindest für eine neue Interpretation von alten Projekten. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, was, wo man sehr, sehr viel lernen kann und wo einem vielleicht auch ein Schubser gegeben wird, das Projekt möglicherweise fertig zu machen oder von dort aus halt nochmal was Neues zu starten. Also typischerweise, wie gesagt, kleine Bilderserien können ganz gut sein oder auch mal zu überlegen, kann ich manche Bilder mal als Diptychon oder als Triptychon zusammenfügen? Sieht das vielleicht gut aus und macht das irgendwie Spaß? Finde ich eine gute Bildunterschrift? Finde ich einen tollen Titel? Oder habe ich vielleicht sogar ein kleines Gedicht oder eine Textzeile aus einem Lieblingslied im Kopf, wenn ich diese Bilder zusammenstelle? Und oft sind dann diese kleinen Serien oder die Diptychons mit dem, was ich dann dazu noch mir notiere oder dazu halt als Titel hinzufasse, wieder ein eigenes, kleines, neues Werk. Und so sind halt die Möglichkeiten, mit Bildern zu arbeiten, sind halt echt unheimlich mannigfaltig. Ich kann super viel tun. Und mit ein bisschen Disziplin und Übung kann man es vielleicht auf die Art und Weise schaffen, den kreativen Flow auch mitzunehmen aus dem eigentlichen Zeitraum des Aufnehmens der Bilder oder des allerersten Inputs, am Ende auch in die anderen Phasen des kreativen Prozesses. Ja, und eine Sache ist mir in den letzten Tagen noch eingefallen, wo ich finde, dass vielleicht manche von uns auch zu viel Ausschweifung da reinstecken. Und das ist das Prinzip des Perfektionismus. Ich glaube, so vordergründig betrachtet ist Perfektionismus etwas, wo wir alle denken, ja, der treibt mich halt hin, meine beste Arbeit zu machen oder das beste Ergebnis zu machen. Und auf den ersten Blick, das hat mal eine, ich habe gerade den Namen der Autorin nicht parat, das ist eine amerikanische Psychologin und Lehrerin für kreatives Schreiben, sie hat gesagt, Perfektionismus sieht auf den ersten Blick aus wie unser größter Alliierter auf dem Weg zu Exzellenz und zu wirklich dem perfekten Ergebnis. Dummerweise, wenn man mal mit Menschen spricht, die unter Perfektionismus leiden, und ich zähle mich dazu, dann stellt man fest, dass Perfektionismus vor allem eins tut, einem nämlich immer ins Ohr zu flüstern, das ist noch nicht gut genug, das kannst du noch besser, da geht noch was. Und wenn man da den Weg nicht rausfindet, dann ist Perfektionismus plötzlich kein Alliierter mehr, sondern Perfektionismus ist etwas, was einen massiv bremst. Und wenn man sich in diesem Zirkel dieses, da geht noch was, das ist noch nicht gut genug, nämlich fängt, dann führt das dazu, dass man irgendwann überhaupt nichts mehr tut, beziehungsweise überhaupt nichts mehr zu Ende bringt und einfach im Falle von Fotografie halt nichts mehr veröffentlicht. Kein Werk, keine Idee oder auch in meinem Fall kein Podcast erblickt jemals das Licht der Welt, weil es einfach immer noch nicht gut genug ist. Und ich glaube, das macht an der Stelle Sinn, den Podcast damit mehr oder weniger zu beenden. Traut euch auch unfertige Dinge oder auch vielleicht Dinge, die etwas unperfekt erscheinen, auch mal rauszugeben und dann mal zu warten, was kommt denn eigentlich an Rückmeldungen von denen, die sich das anschauen. Vielleicht finden die das ja gar nicht so unperfekt. Vielleicht gibt es ihnen irgendwas, weil es mit ihren Gedanken zusammenpasst und resoniert. Denn wer da draußen ist schon perfekt? Irgendwie sind wir ja alle auf der Suche danach, möglichst gut zu sein. Und vielleicht ist etwas, was nicht perfekt ist, etwas, was viel mehr mit den Menschen, die unsere Bilder anschauen, zusammenschwingt, als wenn man es immer alles total geputzt, total glatt, total scharf, total zu Ende entwickelt, was auch immer, erst veröffentlicht. Also insofern mein Appell an euch alle, lasst euch den Spaß am Fotografieren nicht verderben. Ein bisschen Ausschweifung ist großartig, aber immer alles mit Maß und Verstand und vor allen Dingen auch mit ganz, ganz viel Mut zur Lücke. Ja, und damit mache ich heute Schluss. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch immer gutes Licht und das ganz besonders natürlich im Winter. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, und wo wir gerade über Perfektionismus reden, Hüstel, habe ich doch ein paar ganz wichtige Dinge vergessen. Und statt die jetzt wunderschön in die Folge reinzubasteln, hänge ich sie einfach hinten dran. Und zwar, wer mehr über Todsünden und deren Einfluss auf den kreativen Prozess erfahren möchte, der findet das alles in meinem Buch, Die 7 Todsünden in der Fotografie. Und das ist natürlich auf dem Blog verlinkt, wo sich auch die Shownotes befinden. Und zum Thema Shownotes, die findet ihr unter www.monismotivklingel.de und dort entsprechend zur Folge 67. Wenn ihr mir in irgendeiner Form Feedback geben wollt, das freut mich natürlich immer sehr, dann könnt ihr das tun entweder per E-Mail unter moni@monismotivklingel.de oder auf Twitter, da bin ich die Nahlinse. Und auf Instagram findet man mich auch, da allerdings eher mit meinem faserorientierten Account, da bin ich das Fiberthermometer oder halt tatsächlich in den Kommentaren zum entsprechenden Blogpost zur Folge 67. So, und jetzt bin ich aber wirklich weg. Over und out.